Der ganz normale Wahnsinn. Der Liga 3 Online Podcast. Mit Johannes Franke und Kevin Jung.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der ganz normale Wahnsinn. Das ist der Podcast von Liga3-online.de. Und hier ist wieder der Kevin und an meiner Seite ist erneut der...
Nikolas, ich bin heute wieder da. Ich bin jetzt offiziell Ersatzspieler geworden.
Ganz genau. Und Nikolas, du hast das letzte Woche so gut gemacht, da wollen wir einfach mehr von hören. Und deswegen haben wir heute uns auch viel vorgenommen. Du hast die Themenübersicht. Lass uns doch, oder nimm uns einmal kurz mit.
Ja, wir werden heute über die Themen der Wochen reden. Hier sehen wir den KFC Uerding vor allem. Wir reden über den VfB Lübeck. Über die Regionalliga Nord, über den FC Kaiserslautern und wir schauen noch auf das Sportliche, nehmen da noch den FC Saarbrücken mit und gucken, was uns noch am Wochenende erwartet.
Ganz genau, denn in dieser Woche ist unfassbar viel passiert, anders kann man es gar nicht sagen und deswegen lass uns nicht lange mit Beiweg aufhalten, sondern uns direkt loslegen. Du hast es nämlich schon völlig zu Recht angesprochen, der KFC Uerdingen ist eines der größten Themen der dritten Liga in dieser Saison, denn keiner weiß so wirklich richtig, wie es da weitergeht, ob es da weitergeht. Nicht mal Trainer Stefan Krämer hat da den hundertprozentigen Durchblick, will ich mal behaupten, auch wenn ich ihn persönlich selber jetzt noch nicht danach gefragt habe, das wäre ja noch schöner. Aber es ist irgendwie ein Durcheinander. Also fangen wir mal ganz vorne an oder ganz hinten in dem Fall chronologisch. Am letzten Wochenende hat der KFC Uerdingen gegen den MSV Duisburg gespielt und zwar in Lotte. Das war locker flockig 200 Kilometer entfernt und immerhin mussten die Spieler nicht mit den eigenen PKWs anreisen. Da konnte doch noch der Bus bestellt werden. Aber da enden die Positivnachrichten auch im Prinzip schon. Nikolas, es ist, wie es ist.
Ja, das ist wohl so. Autos hatten wir zwar, aber jetzt ist der Aldi-Parkplatz geworden, auf dem trainiert werden soll nämlich. Stefan Krämer redet von Mächten, die wollen, dass nicht in der dritten Liga gespielt werden soll und hat die Parole ausgegeben, dass sich jetzt gewehrt wird dagegen. Sollte jetzt neuerdings in Hülz trainiert werden, aber da wurden dann veranschlagt 100.000 Euro für 4 Monate. Ein Preis, den der KFC so nicht zahlen konnte. Es wurde von einer Frechheit gesprochen und damit hören die verrückten Nachrichten aus Uerdingen ja nicht auf, sondern es geht auch noch bei dem Etat und bei den Finanzen weiter.
Finanziell ist es alles in Uerdingen ein bisschen undurchsichtig. Auch wir können da natürlich nicht genau reinblicken. Das ist ja ganz klar. Das kann in Uerdingen, glaube ich, keiner so richtig. Und deswegen nochmal kurz zum Hintergrund. Diese ganze Aldi-Parkplatz-Nummer, die beruht darauf, dass der KFC Uerdingen die eigenen Trainingsplätze nicht benutzen durfte. Und das ist nicht das Einzige, was Uerdingen innerhalb des eigenen Vereins nicht benutzen darf. So hat Krämer zum Beispiel angegeben, dass die Spieler sich Wasser selber kaufen müssten, dass das Gehalt, das ist ja ein Thema, was schon seit Monaten oder seit fast schon Jahren in Uerdingen ein Thema ist, das Gehalt kam jetzt in den letzten Monaten nicht regelmäßig an. Die Physiotherapeuten müssen beispielsweise selber Massageöl für die Spieler kaufen. Videoanalysen gibt es nicht, weil es kein Schneideprogramm für eben jene geben soll. Das sind natürlich alles Verhältnismäßigkeiten, die bei einem Profiverein oder einem Verein, der sich halt Profiverein nennen möchte, völlig unverhältnismäßig sind. Da sind wir uns, glaube ich, alle drüber einig. Da sind sich auch die Verantwortlichen in Uerdingen drüber einig. Das wird zwar nie einer so direkt behaupten und sagen, aber auch die wissen, dass das im Moment nicht so läuft, wie es normalerweise bei einem Profiverein laufen sollte. Und ich bin mir ziemlich sicher, egal was man jetzt von Uerdingen halten mag oder halten möchte, auch die Verantwortlichen da werden mit der aktuellen Situation nicht einverstanden sein und versuchen, das zu ändern. Alles andere wäre völlig an den Haaren herbeigezogen. Aber um das alles zu ändern, braucht es natürlich Geld. Die Mannschaft hat jetzt schon einen Topf zusammengeworfen, wo sich die Spieler draus bedienen können. Auch die Fans haben angefangen, Geld für die Mannschaft zu sammeln. Aber da brauchen wir gar nicht lange drüber nachdenken. Das wird natürlich vorne und hinten nicht für den ganzen Verein reichen. Das ist ja ganz klar. Und deswegen muss der große Investor her. Und gerade am heutigen Donnerstag gab es da neue Nachrichten. Zuvor Mikhail Ponomarev wieder im Fokus und jetzt der neue Investor der New War Company, Nikolas. Die geben sich da im Moment mehr oder weniger die Klinke in die Hand.
Ja, richtig. Der neue Investor soll sich heute, am heutigen Donnerstag, bei der Mannschaft und beim Trainer vorstellen und so mal ein bisschen für Kredibilität sorgen. Die Lizenz, mal positive Nachrichten, scheint ja gesichert zu sein. Woher die Gelder stammen, ist natürlich jetzt nicht so klar. Das werden nicht die 11.000 Euro von den Fans gewesen sein, die für die Lizenz gesorgt haben für die kommende Spielzeit. Aber es ist die Ansage, dass alle anstehenden Spiele stattfinden sollen. Und vielleicht ist das ja heute ein wichtiges Zeichen, dass es dann doch irgendwie aufwärts geht und dass der sonst so besonnene Stefan Krämer vielleicht mal wieder ein bisschen runterkommt, weil er hatte ja sehr zu Recht auch viel zu meckern in der letzten Zeit. Aber um dann vielleicht den Bogen in für den komplett zu schlagen, sportlich sieht es natürlich dann auch nicht entsprechend aus. Wie auch, wenn die Situation so schwierig zu sein scheint, um Training zustande zu bekommen. Und Stefan Krämer gestern auch beim Spiel gegen den FC Ingolstadt die rote Karte bekommen. Es wird nicht leichter beim KFC, denke ich.
So sieht es wohl aus Uerdinger Sicht leider aus, denn offiziell ist auch das Insolvenzverfahren jetzt aufgenommen worden. Das heißt, der Punktabzug der Uerdinger, der rückt immer näher. Das sind ja die 3 Punkte, die Uerdinger im Moment von 27 auf 24 Zähler und damit auf einen direkten Abstiegsplatz runterschrauben würden. Es ist dementsprechend schwierig, gerade in Krefeld. Aber ja, man kann aus Uerdinger Sicht ja nur hoffen, dass die Verantwortlichen, die Spieler und das Trainerteam das Beste aus der aktuellen Situation herausholen. Ich meine, am Ende des Tages geht es ja auch für die Spieler um den eigenen Hintern, sage ich jetzt mal ganz salopp, weil die müssen sich ja auch präsentieren, um dann gegebenenfalls sich für neue Aufgaben beziehungsweise auch beim KFC Uerdingen für neue Aufgaben zu empfehlen, denn da wird im Sommer sicherlich einiges sich verändern. Kommen wir zu einer Situation in Lübeck, die sich jetzt schon verändert hat. Und zwar geht es da nochmal um Vizekapitän Florian Riedel. Da waren wir letzte Woche auf dem Stand, dass er diese Woche hätte wieder ins Training einsteigen sollen. Aber daraus wird nichts, Nikolas. Der ist raus.
In Lübeck dreht sich alles um die Frage der Handgreiflichkeiten. Haben sie stattgefunden, haben sie nicht stattgefunden? Florian Riedel hatte vor dem Spiel gegen Türkgücü Sportchef Rocco Leser kritisiert. Wir haben darüber dann diskutiert, ob die Suspendierung Sinn ergeben hat. Jetzt kam raus, es soll Handgreiflichkeiten gegeben haben gegen Trainer Landerl. Und der Spieler und auch sein Anwalt streiten das vehement ab. Sie sagen, es sind keine Handgreiflichkeiten passiert. Es gab nur eine Meinungsverschiedenheit, eine Entschuldigung im Tunnel und damit sei es auch gewesen. Aber der VfB Lübeck bleibt auf jeden Fall standhaft.
Ja, ein bisschen kurios ist die Situation sicherlich, denn von diesen Handgreiflichkeiten war jetzt auch lange nichts bekannt. Also egal, was da zwischen Riedel und Landerl vorgefallen ist in der Kabine, das sollte wohl intern gelöst werden. Also der Trainer hatte da jetzt nicht unbedingt vor, dass er seinen Spieler da irgendwo an den Pranger stellen müsse, sondern er hat diese Information, dass es wohl da zu einem, ja, vehementeren Austausch gekommen sei, wie auch immer der jetzt ausgesehen hat. Die Information hatte halt eben erst auf Nachfrage preisgegeben und gar nicht von sich aus erklärt. Zwischen Spieler und Trainer sah es während des Spiels, also während der zweiten Halbzeit und danach auch völlig normal aus. Jetzt ist Riedel halt dauerhaft suspendiert und die Frage nach dem Ursprung, die bleibt irgendwie unbeantwortet. Also man bleibt irgendwie unbefriedigt zurück, weil man nicht so richtig weiß, was ist es jetzt wirklich. Also wenn der VfB Lübeck damit ein Zeichen für die Mannschaft setzen wollte, das oder für den Verein, dann bin ich mir nach wie vor nicht ganz sicher, ob das so der richtige Weg ist, weil ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass wenn ein Spieler für seine Mannschaft eintritt und dann einen obendrauf kriegt, dass das für das Teamgefüge so berauschend sein soll. Aber das ist auch nur eine Meinung und offensichtlich haben die Lübecker das auch deutlich dementieren können auf sportlicher Sicht. Die haben nämlich im Nachholspiel am Mittwoch gegen Hansa Rostock gewonnen, letzter gegen Zweitplatzierter. Und das ist natürlich ein deutliches Ausrufezeichen, was gegen unsere bisherigen Theorien spricht. Von daher bleiben wir mal gespannt, wie es da in Lübeck weitergeht. Vermutlich aber erstmal ohne Florian Riedel.
Das ist wahr. Und ich glaube, wir bleiben auch direkt bei unübersichtlichen Situationen. Weil die Regionalliga Nord zeigt sich auch sehr unübersichtlich, was die Lizenz für die anstehende mögliche Drittligasaison betrifft.
Genau, denn Anfang der Woche war der Stichtag für die dritte Liga in Sachen Lizenzgeschehen, denn da mussten die Unterlagen beim DFB eingereicht worden sein, wenn man in der nächsten Saison drittklassig spielen möchte. Das betrifft alle Vereine, also das betrifft sowohl die aktuellen Drittligisten als auch eben jeden Verein, der in Erwägung zieht, nächstes Jahr, also in der Saison 2021-22, in der dritten Liga zu spielen. Dementsprechend natürlich auch die ganzen Regionalligisten, nicht nur im Norden, sondern in der ganzen Republik. Jetzt ist es allerdings so, dass im Norden ein paar Vereine, die man eventuell schon auf dem Zettel hat, wie zum Beispiel Weiche Flensburg und Werder Bremen 2, da keinen Bock drauf haben, beziehungsweise es einfach nicht schaffen.
Ja, andere haben aber das Interesse an der dritten Liga und unter anderem dabei ist Teutonia Ottensen, ein Aufsteiger, der urplötzlich Zweiter ist, die es geschafft haben, einen Antrag zu stellen und da als Stadion das Stadion in Lübeck angegeben haben. Eine weitere Situation, weil die Stadienfrage auch andere Vereine beschäftigt.
Genau, die Stadionfrage ist sowieso ein ganz, ganz großes Thema bei den Regionalligisten. Also jeder Drittliga-Fan kennt mittlerweile diese Zuschauergrenze von 10.000 und ein Platz, die ein Stadion braucht, um in der dritten Liga als Drittliga-tauglich gekennzeichnet zu werden. Das ist natürlich eine Zahl, die ja nicht bei allen Regionalligisten für Vorliebe sorgt. Das ist ja ganz klar, weil es ist ja auch irgendwo logisch, dass diese Vereine, die in der Regionalliga beziehungsweise noch tiefer spielen, diese Zuschauergrößen gar nicht, also diese Stadiongrößen gar nicht erreichen können, weil sie teilweise auch gar nicht diesen Zuschauerzufluss haben. Beim TSV Havelse sieht es ein ganz klein bisschen anders aus. Die hätten ein Stadion mit etwas mehr als 4.000 Zuschauern und kriegen das auch regelmäßig gefüllt. Da habe ich in dieser Woche persönlich mit dem Vereinsboss gesprochen, der sich da vehement für eine Reduzierung der Stadionplätze auf 5.000 und einen Platz einsetzt und das auch schon seit Jahren beim DFB. Das Ganze hat natürlich Hintergründe, die auch bürokratisch sind, die nicht unbedingt immer was mit dem Fußball zu tun haben, sondern auch immer mit den Versammlungsrechten und so weiter und so fort. Also es spielen da ganz viele Faktoren ein, die auch nicht unbedingt immer sportlich sein müssen. Und in erster Linie ist es den Vereinen natürlich, und das kann auch jeder Mensch auf der Welt wahrscheinlich verstehen, den Vereinen immer wichtig, im eigenen Stadion zu spielen. Ich meine, wir hatten vor einem Jahr das Beispiel Rödinghausen in der Weststaffel. Die waren punktuell mit Abstand Tabellenerster in der Liga und verzichteten auf den Drittliga-Aufstieg, weil sie nicht irgendwo nach Paderborn oder nach Bielefeld umziehen wollten, sondern weil sie bei sich in Rödinghausen spielen wollten, weil das Teil der Identifikation ist und weil das Teil des Vereins ist. Und darauf wollten sie zugunsten des Profifußballs, das muss man sich ja immer vor Augen führen, nicht verzichten. Und gleichzeitig ist ja auch völlig klar, dass vermeintlich kleinere Vereine diese einmalige Chance, die sich da heute in der Regionalliga Nord gibt, nutzen wollen. Ich meine, Teutonia Ottensen haben wir gerade eben schon angesprochen. Die sind Viertliga-Aufsteiger. Das ist ein Stadtteilclub aus Hamburg. Also ja, mehr oder weniger ein kleineres St. Pauli, kann man fast schon sagen. Nur halt eben nicht mit dem gleichen oder mit einem ähnlich vergleichbaren Hintergrund. Dass so ein Verein diese Chance nutzen will, das ist ja völlig verständlich. Also es wäre ja verrückt, wenn man das nicht, wenn man als Teutonia Ottensen nicht die Drittliga-Chance ergreifen will, sondern lieber sagt, ach ja, komm, wir vierte Liga ist auch ganz schön. Ich meine, zwischen der Regionalliga und der dritten Liga, da trennt sich nun mal der Amateursport vom Profisport, auch wenn viele Vereine sich in der Regionalliga immer noch als oder überhaupt als Profivereine schon sehen. Ich meine, da muss man ja nur in die anderen Staffeln gucken, um da mal zu sehen, was da alles teilweise spielt. Es ist daher verrückt, dass Vereine wie Weiche Flensburg und Werder Bremen 2 sagen, Flensburg zum Beispiel aus finanziellen Gründen, Werder Bremen 2 sagt aus sportlichen Gründen, die haben jetzt seit fast einem Jahr nicht gespielt, die trauen sich dritte Liga in dem Sinne nicht zu, sportlich, das würde für die keinen Sinn ergeben, sagten sie zuletzt, dass diese Vereine verzichten und die vermeintlich kleineren dadurch die Chance bekommen. Es ist irgendwo für Fußballromantiker ja auch eine ganz schöne Sache, aber es ist halt finanziell schwierig. Ich habe auch mit Vereinen wie Reden, Hildesheim oder Jeddelo gesprochen. Die haben mit dem Kopf geschüttelt, weil es geht ja nicht nur um die Stadionfrage, sondern um den Gesamtverein. Du musst da ja teilweise auch die Gehaltsstrukturen halt entsprechend anpassen. Viele Spieler in der Regionalliga bei vermeintlich kleinen Vereinen, die spielen halt nicht auf Profibasis, die haben noch ja Hauptjobs, muss man ja ganz klar so sagen. Und deswegen löst ein Antrag von Teutonia Ottensen da durchaus auch Kopfschütteln bei vergleichbar anderen Vereinen aus, weil die können sich das einfach nicht vorstellen. Und Nicolas, wie siehst du das so als Fußballfan? Also mal ganz unabhängig von den Fakten, die da jetzt in der Regionalliga geschaffen worden sind und noch geschaffen werden.
Ja, ähnlich wie du es schon andeutest. Und ich bin ja befangen. Als Preußen-Fan bin ich ja genau in dieser Situation, dass ich jetzt gerade genau hingucke, welche Vereine einen Antrag stellen. Und in der Regionalliga West sieht die Situation ja etwas anders aus, wo die Mannschaften, du hast es schon angesprochen, ein bisschen professioneller organisiert sind, wahrscheinlich auch als in der nördlicheren Staffel, wo dann Vereine wie Rot-Weiß Essen, Fortuna Köln, Preußen Münster oder auch Dortmund 2 ihre Unterlagen auf jeden Fall alle einreichen konnten. Das war ja, habe ich bis zum Schluss verfolgt, und als Fußballfan, ja, man fiebert ja immer mit den Kleinen mit, und spannend zu beobachten, was für Vereine hochkommen. Und man sieht ja jetzt zum Beispiel in der momentanen Situation beim SC Verl, die ja an Rödinghausen profitiert haben, die du ja auch schon angesprochen hast, dass auch fußballerisch dabei viel rumkommen kann. Also ich glaube, dass es keinen Fan der dritten Liga gibt, der von sich behaupten würde, die Verl-Spiele nicht gerne zu gucken dieses Jahr. Und die sind ja genau solche Profiteure von einer solchen Situation gewesen, sodass ich solchen Vereinen auf jeden Fall offen gegenüberstehen möchte.
Bei aller Größe eines Vereins, bleiben wir einfach dabei, muss man immer noch festhalten, am Ende des Tages stehen da 11 Leute auf dem Platz, die in der Regel Fußball spielen können, weil auch in der Regionalliga kickst du ja nicht, weil du gerade auslaufen kannst und gegen den Ball treten kannst. Also das muss man auch mal festhalten. Deswegen sind wir gespannt, wie es in der Regionalliga Nord weitergeht. Die müssen am Ende dieser Saison auf jeden Fall ihren Meister in der Relegation antreten lassen. Der Gegner wird der Lizenzantragsteller aus der Staffel Bayern sein, will ich jetzt mal sagen. Da sind, glaube ich, Playoffs geplant zwischen den 4 punktbesten Teams, die dann halt eben auch eine Lizenz eingereicht haben. Der erste FC Nürnberg 2 beispielsweise schon mal nicht. Also da gibt es dann auf jeden Fall auch mindestens einen Nachrücker. Wie sich die Situation allerdings am Ende des Tages wirklich auflöst, das werden wir vermutlich erst noch sehen. Im April soll es die ersten Rückmeldungen geben, wessen Drittliga-Lizenzen denn überhaupt so durchkommen. Denn nur weil du einen Antrag gestellt hast, heißt das ja noch lange nicht, dass dieser auch bewilligt wird. Das kennen viele andere Vereine leider auch in dieser Hinsicht. Da gab es schon mal Geschichten, wo solche Sachen abgelehnt wurden. Aber wir gehen natürlich erstmal vom Positivsten aus und hoffen, dass natürlich immer die es sportlich verdient haben, auch dann die Lorbeeren für ihre Erfolge bekommen und dann dementsprechend nächstes Jahr in der dritten Liga sind. 28 Regionalliga-Vereine waren es jetzt insgesamt, die eine Drittliga-Lizenz eingereicht haben, und dabei wollen wir es dann fürs Erste belassen, denn was da wirklich rauskommt, das zeigt sich erst noch, das können wir auch im Moment nur mutmaßen und spekulieren. Spannend ist es aber in jedem Fall, denn wie wir eingangs gesagt haben, die Stadionfrage, die ist ja nicht erst seit dieser Woche aufgekommen, da beschäftigen sich die Drittliga-Fans, auch die Neutralen, ja schon seit geraumer Zeit mit, wenn man sich so anschaut, wer aktuell in der dritten Liga spielt und eben Probleme mit seiner Spielstätte hat. Das ist uns ja bekannt. In Kaiserslautern, der Betzenberg, der ist auch jedem bekannt, der steht auch nicht zur Debatte, der wackelt auch nicht, zumindest ja nicht ja geografisch gesehen. Alles andere wäre allerdings schon wieder ein bisschen zu weit hergeholt, denn in Kaiserslautern, da wackelt ziemlich viel sogar nicht, wahr, Nicolas?
Richtig, ja, jetzt blicken wir mal in die andere Richtung. Wir haben gerade von der 4. in die 3. geguckt, und in Kaiserslautern wurde unter der Woche mal von der 3. in die 4. geschaut. Und zwar wurde erstmal, um chronologisch zu bleiben, das Team um Dr. Markus Merck wiedergewählt als Aufsichtsrat. Aber der Verein weist 6,2 Millionen Euro Schulden im Januar 2021 auf. Natürlich keine allzu komfortable Lage für den Traditionsverein. Merck spricht beim Abstieg von einem möglichen Super-GAU, falls dieser passieren sollte. Mindestens 1,2 Millionen Euro würden auf der Zentralvermarktung verloren gehen. Es ist auch öffentlich geworden, dass die Investoren für 11 Millionen Euro 33% der Anteile am Verein erwerben konnten. Der neue Geschäftsführer Sport hat schon von Überlebenskampf und Existenzkampf pur geredet, der momentan herrscht. Weil die sportliche Situation beim FCK trotz dieser Zahlen sieht nicht allzu rosig aus. Es sind nur noch 2 Punkte auf die Abstiegsplätze beim FCK. Und der 17., über den haben wir heute schon mehrfach gesprochen, ist der KFC Uerdingen, der noch mehrere Nachholspiele hat. Er sagt dann im optimistischen Falle, 12 Siege würden zum Klassenerhalt reichen. Aber du sprichst es an, die Situation in Kaiserslautern auch schwierig.
Genau, also das aktuell ist es finanziell und sportlich nicht gerade rosig am Betzenberg. Ein Darlehen von knapp 1 Million Euro wurde allerdings zuletzt bewilligt von den Investoren. Deswegen wird in Kaiserslautern auch weiterhin Fußball gespielt, falls das überhaupt jemals zur Frage oder zur Debatte stand. Da haben wir natürlich in dieser Saison ein großes Auge drauf. Durch gegebene Anlässe will man ja fast sagen. Und ja. Wenden wir uns mal für den Rest der Folge jetzt noch kurz von den ganzen Negativschlagzeilen ab und machen mal mit dem Positiven weiter, denn der erste FC Saarbrücken, der begeistert im Moment die Liga wie kein anderer Verein. Und das ist natürlich auch die Arbeit von Cheftrainer Lukas Kwasniok, dessen Abgang bei den Saarbrückern ja hinlänglich bekannt geworden ist. Allerdings will der gute Mann im Fußball und im Leben niemals etwas ausschließen. Deswegen könnte er eventuell nach 4 Siegen in Folge jetzt doch beim ersten FC Saarbrücken bleiben, denn die sind ja fast schon auf Aufstiegskurs. Und das war ja ursprünglich mal die Bedingung von Lukas Kwasniok. Bei einem Zweitliga-Aufstieg wolle er in Saarbrücken bleiben. Sind natürlich ambitionierte Ziele und Sportdirektor Jürgen Luginger hat da auch schon, ja, nicht unbedingt mit Begeisterung drauf reagiert, will man fast schon sagen. Er sagte sinngemäß, das Thema ist durch. Aber bei der Erfolgsserie, die Saarbrücken aktuell in der Liga hat, ist es ja ganz klar, dass da die Verantwortlichen auch ein bisschen abwiegeln, was Sinn macht und was keinen Sinn macht, weil, ja, willst du dich jetzt vor einem Kwasniok verschließen, der halt mit einem Aufstiegskandidaten so gut in der Liga punktet, das wäre ja auch ein bisschen merkwürdig, oder?
Ja, und die Mannschaft hat sich auch für den Trainer geäußert, Minus Gubats, momentan so der Shootingstar in Saarbrücken, könnte man fast sagen, hat auch gesagt, dass das Team schon wollen würde, dass Lukas Kwasniok bleibt. Und wenn man auf den sportlichen Erfolg momentan blickt, 4 Siege in Folge, und da auch gegen Mannschaften wie Ferl oder 1860, es sind nur noch 2 Punkte auf Platz 3. Man sollte vielleicht drüber nachdenken beim ersten FC Saarbrücken, ob es nicht vielleicht doch noch einen Weg gibt mit beiden Instanzen, mit Kwasniok und mit dem ersten FC Saarbrücken in die Zukunft zu gehen, denke ich.
Es ehrt dich, Nikolas, auf jeden Fall, dass du das 4:1 gegen Duisburg vom gestrigen Mittwoch nicht erwähnt hast. Mein Duisburger Herz hätte geblutet und blutet auch immer noch. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt der allerbeste Auftritt von den Saarbrückern. Da sagte sogar Kwasniok selber, die Mannschaft habe danach also Grütze zusammengespielt, aber irgendwie waren sie vor dem Tor halt effektiver. Lass uns keine weiteren Worte darüber verlieren. Ich habe noch ein paar andere sportliche Rückblicke, nämlich Dresden gegen Ingolstadt zum Beispiel. Da hat Dynamo den Zweitplatzierten mit einem 4:0-Sieg vom Platz gefegt und sich die Tabellenspitze gesichert, konnte sich jetzt sogar ein kleines bisschen an der Spitze absetzen, während Hansa Rostock klein bisschen gestolpert ist, haben wir vorhin schon angesprochen. Die haben nämlich im Nachholspiel in Lübeck verloren, was wiederum der FC Ingolstadt ausgenutzt hat. Die haben natürlich die Niederlage gegen Dresden im Gepäck gehabt, konnten aber ihrerseits im Nachholspiel den KFC Uerdingen bezwingen und sind dadurch jetzt wieder auf den zweiten Platz zurückgekehrt. Also es war nur eine ganz kurze Abstinenz vom direkten Aufstiegsplatz. Wird aber allerdings spannend bleiben, denn so viele Punkte trennt die Spitzenmannschaften aktuell nicht. Im Keller gab es ebenfalls ein Lebenszeichen, zwar nicht von der Spielvereinigung Unterhaching. Die verlieren ja fast schon naturgemäß weiter. Da wollen wir jetzt heute mal nicht über Ari van Lent spekulieren, sondern uns stattdessen auch ein bisschen für den ersten FC Magdeburg freuen, denn die haben ein Lebenszeichen gegen Viktoria Köln gegeben. Erst haben sie 1:0 zurückgelegen, aber dann sind sie über die Viktoria hinweggerollt, haben am Ende des Tages 4:2 gewonnen und konnten dadurch auch den Rückstand auf den direkten Konkurrenten wieder verkürzen. Denn sind wir mal ehrlich, hätte Viktoria dieses Spiel noch gezogen, dann wäre es in Magdeburg vermutlich sehr ungemütlich geworden, denn dann hätte man nicht nur einen direkten Konkurrenten ziehen lassen, sondern das rettende Ufer wäre da vermutlich in eine Distanz gerückt, die jetzt nicht mal eben mit 1, 2 Siegen gemacht gewesen wäre. Dementsprechend hat Magdeburg jetzt den ersten Schritt gemacht und muss am kommenden Wochenende dementsprechend auch wieder nachlegen, denn sonst war das alles für die Katz, Nikolas. Du hast den 27. Spieltag noch im Blick und nenn uns doch mal ganz kurz noch die Highlights.
Ja, du hast es gerade angesprochen. Am Samstag, der FC Magdeburg gegen Mannheim musste den Sieg bestätigen. Es wurde angesprochen, dass ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist, durch den Support der Fans. Es bleibt abzuwarten, ob der am Samstag weiter anhält. Schon am Freitag erwartet uns Zwickau gegen Fehr. Es ist vielleicht die letzte Chance für den Durchmarsch vom SC Fehr. Es sind mittlerweile 8 Punkte auf die Aufstiegsplätze, trotz nur 24 Spielen. Trotzdem müsste jetzt langsam wieder ein Sieg her, um oben dran zu bleiben. Am Samstag, schon angesprochen, Magdeburg gegen Mannheim. Außerdem trifft noch Hansa Rostock auf Kaiserslautern. Ja, du hast beide Mannschaften schon angesprochen. Das sind so die Enttäuschten des letzten Spieltages. Lautern nun 2-2 gegen Meppen. Es war torreich, wie wir es vorhergesagt haben, aber sehr viel Aufwand für nur einen Punkt. Lautern in einer bedrohlichen Lage, also auch ein Highlight-Spiel auf jeden Fall. Und für dich das große Highlight, der MSV Duisburg gegen 1860.
Ja, es ist ein Spiel, an das man gefühlsmäßig in Duisburg nicht immer so gute Erinnerungen hat. Letztes Jahr war es Prinz Osei Owusu, der nach dem ersten Lockdown, den wir damals im März hatten, lange ist das her, nach dem ersten Lockdown hatte er das Duisburger Fanherz getroffen. 2-1 Führung in München im Grünwalder. Das gab es schon lange nicht mehr gefühlt. Und dann am Ende des Tages war es allerdings ein 3-2 Sieg für die Münchner Löwen, auch relativ spät. Das war der Anfang des Untergangs des MSV, was die Aufstiegsträume angeht. Und dementsprechend wird dieses Match von beiden Fanlagern vermutlich mit großem Interesse verfolgt, denn in der Hinrunde gab es einen überraschenden 1-0-Sieg des MSV wiederum. Jetzt ist so die Situation, der MSV braucht im Keller den Sieg, 1860 braucht an der Tabellenspitze den Sieg, um oben dran zu bleiben. Das heißt, nur der Sieger dieser Partie wird weiterhin an seine Ziele anknüpfen können oder unmittelbar an seine Ziele anknüpfen können. Andernfalls droht hüben wie drüben ein, vielleicht nicht ganz so prickelndes Wochenende und vor allen Dingen darauf folgende Tage. Dementsprechend blicken wir ganz schnell weiter. Sonntag und Montag wird nämlich auch noch gespielt, Nikolas. Das sind wieder deine Partien.
Ja, am Sonntag erwartet uns dann noch Unterhaching gegen Halle. Halle hat ja letzte Woche schon den Klassenerhalt als Ziel ausgerufen. Wenn es einen Sieg gegen Unterhaching geben sollte, käme der HFC bei 38 Punkten an. Das sollte langsam aber sicher der Klassenerhalt sein. Unterhaching, wir haben sie heute mal ein bisschen außen vor gelassen. Situation natürlich mehr als bedrohlich. Tabellenletzter, trotz aller 26 Spiele, 5 Punkte schon auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Es gab die Pleite gegen 1860 im kleinen Derby. Individuelle Patzer führten da zu der Niederlage. Aber das Team zeigte sich kämpferisch und bereit, hat Arifa Lenz dem Team bescheinigt. Und dementsprechend gibt es wohl noch eine letzte Chance gegen Halle. Sonst wird es langsam wirklich sehr, sehr düster im Münchner Vorort. Und am Montag, um den Spieltag abzurunden, trifft dann noch Ingolstadt auf Türkgücü. Die letzte Chance vielleicht für die anderen Münchner, Türkgücü München in diesem Fall, um noch oben dran zu bleiben. Unserem neuen Trainer Dayat gab es nur ein Unentschieden in allerletzter Minute am Wochenende gegen den FSV Zwickau. Der FC Ingolstadt ist dementsprechend gefordert, konnte aber am Dienstag souverän gegen den KSC Uerdingen gewinnen und kommt wieder erstarkt in diesen Spieltag, um oben dran zu bleiben an Dynamo Dresden und die Aufstiegsplätze vielleicht sichern zu können.
Und in dem Sinne sind wir mit unserer heutigen Folge am Donnerstag, wie immer aufgenommen, schon wieder durch. Ja, und was kann man so als Fazit ziehen? Im Prinzip entzerrt sich die Tabelle langsam. Jede Mannschaft weiß allmählich, wo sie wirklich steht. Also selbst die Teams, die relativ viel Rücklauf hatten, was die Spielanzahlen angeht, sind jetzt mittendrin. KFC Uerdingen ist mit 23 Partien die Mannschaft mit den bislang wenigsten Spielen bei bislang 26 ausgetragenen Spieltagen. Also man sieht so langsam das wahre Tabellenbild und kann dementsprechend auch ein bisschen besser abschätzen, wo die Reise am Ende der Saison hingeht, sowohl unten als auch oben. Und der erste Blick auf die Tabelle sagt ganz eindeutig, das wird in diesem Jahr wieder enger denn je, denn sowohl unten als auch oben, da sind es nur wenige Punkte, die zwischen Himmel und Hölle entscheiden und dementsprechend bleiben wir da für euch dran. Feedback für diese Podcast-Folge könnt ihr uns wie immer über alle sozialen Netzwerke geben und wir freuen uns darauf zu hören, was ihr davon haltet. Dementsprechend haltet euch nicht zurück, Nikolas. Das Schlusswort darf ich erneut dir geben. Du warst wieder ein super Edeljoker, möchte ich schon fast sagen.
Ja, ich bin quasi der Rookie-Krone dieses Podcasts, für alle, die ihn nicht kennen, der Edeljogger des SC Preußen damals gewesen und bin immer wieder bereit und freue mich auf den Spieltag.
Und in dem Sinne sagen wir erstmal bis denne, wir hören uns. Ciao!
Der ganz normale Wahnsinn. Der Liga 3 Online Podcast.